Heute Morgen möchte ich gerne einfach über die Wärme Gottes in uns reden. Und ich habe meine Predigt den Titel gegeben, wenn die Sonne scheint. Wir wissen alle, dass Sonne, sehr gut, danke, hinten an der Technik, ihr seid klasse. Nein, das will ich nicht haben. Genau, vielen Dank. Super. Wir wissen alle, dass Sonne Leben ist. Diese Aussage haben wir schon alle gehört. Sonne ist Leben, wieso? Ohne Sonne ungefähr lebt gar nichts von dem, was Leben soll. Die Sonne beeinflusst unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Entwicklung und alles im Prinzip, was in der Natur ist, da ist Tiere, Pflanzen, sonst was auch immer. Die Sonne ist lebensnotwendig und lebenswichtig. Sonne macht uns sogar glücklich. So, wer länger in der Sonne liegt, der tankt Vitamin D und das strömt wieder in uns diese Glückshormone. Und ich will jetzt in das ganze Medizinische nicht und steigert unsere Lust auf vieles, was schön ist. Steigert auch uns der Calcium, der auch sehr wichtig ist für Knochenbau etc. Also vieles, vieles, vieles mehr. Ich bin kein Mediziner, aber da sind ein, zwei Stück hier unter uns wahrscheinlich, die sich beim Thema Sonne besser auskennen. Aber die Sonne ist Leben und wir brauchen Sonne zum Leben. Wir brauchen Licht zum Leben. Und ich weiß, dass Gott uns was geschenkt hat, was ganz, ganz wertvoll ist für unser Leben. Dazu kommen wir gleich. Nur immer wieder mal kommen wir in dunklen Szenen und das gehört irgendwie zum Leben dazu. Jetzt pass auf, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ziemlich hell ist. Jeden Zimmer ist einfach hell, richtig hell. Es ist sowas von unromantisch für den Deutschen, Gewohnheit und Kultur und Verstand, absolut unromantisch. Du hattest bei uns im Wohnzimmer so, also diese Neonlampen sind ziemlich dunkel und langweilig und klein nebenan. Das waren richtig, richtig lange Neonlampen, immer so zwei Stück an einen Behälter und das um den ganzen Wohnzimmer herum so ganz, ganz so Einzelstehlampen in die Ecke und so eine Hängelampe, wo so hängt und die leuchtet, aber du merkst gar nicht, dass die leuchtet und wir finden, dass das haben die Israelis keinen Bock drauf. Ich sage dir auch gerne, wieso. Wir haben ein ziemlich helles Land. Draußen am Tag ist es richtig hell und heiß, fast das ganze Jahr durch. So, deine Auge ist gewöhnt, sehr viel hell zu sehen. Sehr viel in eine bestimmte Helligkeit verbringst du den ganzen Tag und die Hitze. Und ich sage dir, einer meiner schwersten Kulturschocks, oder das gehörte zu den Kulturschocks, diese dunklen Wohnzimmerräume in Deutschland. Und die Deutschen finden das noch romantisch. Und die finden das schön und warm und gut. Und die fühlen sich extrem wohl dabei. Und ich habe mich am Anfang gefühlt, also bis ich mich daran gewöhnt habe, hat es echt ein Jahr oder zwei gedauert. Du hättest meinen Schreibtisch sehen sollen auf der Bibelschule. Da waren so zwei Tischlampen nebenan, eine so mit Neonröhre und eine mit Halogenlampe. Also es war richtig, also wenn Timmy studiert hat oder gelernt hat am Schreibtisch, das war richtig hell, richtig, richtig hell. Und das war schwierig für mich. Wenn ich so im dunklen Zimmer gesessen wäre, da wäre es mir die Luft zu dünn irgendwie. Ich habe gefühlt, als ob ich keine Luft mehr kriege. Das hat mich so geengt. Ich bin das einfach nicht gewöhnt gewesen. Und jetzt langsam gewöhnt man sich auch an dunklen Räumen und fühlt man sich wohl im dunklen Räumen. Du musst nur mal Jugendpastor in der Connect Church sein und dann gewöhnst du dich sofort an die dunklen Räumen und an etwas lautere Musik. Das macht mir immer noch nichts aus. Also ich habe immer noch nicht dieses Alter erreicht, wo das mir stört und das ist okay so. Aber so nach und nach kommt das. Nach und nach. Dunkelheit gehört zum Leben, wo Tag ist, ist auch Nacht. Ich habe gehört, im Schweden im Sommer sollte es nicht richtig dunkel werden. Stimmt das so? Wer war da? Genau, super. Ein paar Leute haben ja Erfahrung, das ist schon mal eine gute Sache. Es gibt aber auch negative Dunkelheit. Es gibt verschiedene Dunkelheiten, so wie man das in deren Bedeutung wahrnimmt und im Leben und Lebenssituation. Man kann auch Dunkelheit einfach als Synonym für eine schwierige Zeit nehmen, dunkle Zeiten, schwierige Zeiten, Wüstenzeiten, wie man sie auch immer nennen möchte. Und ich habe hier einen gefährlichen Zitat mitgebracht, der hat mich so nachdenklich gemacht wie nichts anderes. Nämlich, die das Dunkel nicht fühlen, werden sich nie nach dem Licht umsehen. Die das Dunkel nicht fühlen, werden sich nie nach dem Licht umsehen. Man nennt sowas vielleicht in der Wirtschaft sowas wie betriebsblind werden. Und in unserem Leben können wir echt manchmal sozusagen betriebsblind im eigenen Leben werden. Wir rutschen manchmal gezwungenermaßen, warum auch immer, die Gründe ist jetzt mir nicht im Vordergrund, aber wir rutschen warum auch immer in einem Dunkelzeit. Es darf mal passieren, das passiert uns alle. Hey, ich kann euch Bücher von dem erzählen, von dunklen Zeiten in meinem Leben. Uff, kein Thema. So richtig dicke Bücher kann ich schon berichten. Und ich bin immer noch 38 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe wie 39 aus, aber nein, ich bin immer noch 38. Und man sagt bei uns, die guten Zeiten liegen noch vor uns. Wer weiß, was noch zu erleben ist. Aber ich sage euch eins, jeden dunklen Zeit, der auf uns kommen mag, und alle dunklen Zeiten, die uns begegnen konnten, die werden immer wieder kommen. Keiner von uns ist von geschont. Der einzige Unterschied ist, wie wir mit diesen und in diesen dunklen Zeiten, mit diesen dunklen Zeiten umgehen. Sie können unser Leben ewig verdunkeln oder sie können uns stärker machen. Sie können uns demolieren, aber sie können uns mehr Profil verleihen und Profit. Beides. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir in diesen dunklen Zeiten, in diese schwierigen Zeiten, okay, ich nenne sie jetzt mal biblisch die Angriffe, dass wir wachsam sind, dass wir auf ihm schauen und dass wir nicht auf dem Dunkel hineingucken, sondern auf sein Licht, das in uns durch den Heiligen Geist lebt. Also lieber eine Kerze anzünden, als die Zeit verbringen, die Dunkelheit zu vertreiben, sagt man, habe ich mal irgendwo mal auch gelesen. Und deswegen, es macht viel mehr Sinn, nach Licht zu suchen, als im Dunkel zu hocken und zu heulen. Ich möchte mit euch gerne heute einen Bibelvers kurz anschauen. Johannes 8,12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Kann jemand hier Halleluja sagen? Okay, ich möchte dieses Bibelvers mit euch noch einmal anschauen, diesmal mit Rot rein. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat auch selber gesagt, in dieser Welt habt ihr Trübsal, sei aber gewiss, ich habe diese Welt überwunden. Halleluja. So, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir haben gesagt, Licht ist wichtig fürs Überleben. Stimmt's? Für alle Lebewesen, auch für Pflanzen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Und wenn man sie schneidet, schneidet man eine Seele ab. So an alle Vegetarier, viel lieber zu den Lebewesen seid ihr nicht. Tut mir leid. Ihr killt auch Lebewesen, ihr isst auch Lebewesen, ihr schlachtet auch Lebewesen. Also ihr macht das mit Gras, ich mach das mit Fleisch und fertig. Also sind wir Freunde jetzt. Und quitt. Dankeschön. Ja, wenn Pflanzen Lebewesen sind, dann tötet ihr auch Lebewesen. Entschuldigung, also logisch denken. Die Deutschen lieben gerne logisch denken, oder? Okay, gut, Spaß beiseite. So, ich bin das Licht der Welt. Und hier kommt die Voraussetzung, wer mir nachfolgt. Nicht jeder, der was über mein Leben weiß. Nicht jeder, der von mir irgendwie mit den Lippen erzählt. Aber jeder, der mir nachfolgt, nachfolgt bedeutet lebensverändernde, gravierende veränderte Maßnahmen, die in unser Alltag geschehen. Jesus nachzufolgen bedeutet, ich bin nicht der Alte, ich bin nicht derselbe. Jesus nachfolgen bedeutet, ich werde innerlich erneuert und ich strahle ein neues Leben und neue Maßstäbe aus, die ich in meinem Leben, bevor Jesus nie davon gedacht habe oder geträumt habe. Nachfolge bedeutet, ich lasse das Alte hinter mir und versuche jeden Tag von Jesus zu lernen. Jesus, lehre mich, wie ist das Leben zu führen? Wie kann ich deine Liebe wieder spiegeln? Wie kann ich dich wieder ausstrahlen und weitergeben? Das ist Nachfolge. So, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das ist die Belohnung dazu. Sondern wird das Licht des Lebens haben. So, wer Jesus nachfolgt, kommt nicht mehr im Finsternis, sondern hat das Allerwichtigste, um zu überleben, dieses Licht und nicht irgendeiner, sondern Licht des Lebens. Halleluja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mitkommt, aber wenn du nachfolgst und der Heilige Geist wohnt in dir und du bist richtig mit Jesus unterwegs, dann hast du dieses Licht des Lebens in dir, hast du im Prinzip in dir eine lebensspendende Kraft, die dich lebendig macht, auch wenn die Angriffe kommen. Das ist sozusagen die antigeistliche Antibodies in dir, wenn der Teufel sein Gift in dir reinstreut, und das schafft er immer wieder, warum auch immer, weiß ich nicht, es passiert auch bei mir, ganz okay. Ganz nicht okay ist, wenn wir das wissen und drinstecken bleiben. Aber wenn wir unser geistliches Antibodies deaktivieren, dieses geistliche Antibiotikum in uns einfach, also wie soll ich das sagen, streuen lassen, dann wird diese Liebe Gottes und diese Licht Gottes, die in uns wohnt, so aktiv, dass wir trotz Schmerz auch schneller aus jedem Schmerz herauskommen können. Und jetzt möchte ich gerne zu einem ganz wichtigen Aspekt kommen, der mich so dermaßen beschäftigt. Nämlich, ich spreche immer wieder mal mit Christen und Christen, die schon wieder geboren sind und auch zum Teil ein paar Jahre länger mit Jesus unterwegs sind. Und besonders, wenn ein wie soll ich sagen, ein Schicksalsschlag kommt, wenn eine Schwierigkeit kommt, wenn irgendwas kommt, was auch immer. Es kommt an blöden Situationen. Sei es finanziell, gesundheitlich, gesellschaftlich, zwischenmenschlich, was auch immer du das nennen willst. Und dann ist es schwierig fürs Herz. Und dann tauchen 3000 Fragen auf, und das darf auch mal von mir aus gerne passieren. Nur manchmal tauchen Fragen auf, die mich nicht so verwirren. Und ich denke, Moment mal, wart ihr nicht im Alpha-Kurs? Wart ihr nicht bei Timmys Glaubensgrundkurs, Muscle Training, Connect Group? Bitte tragt euch dabei ein. Das wird euch nur gut tun. In jedem Connect Group gibt's was zum Lernen. So. Sowas wie, ja, ich muss mich, also bitte hör mir ganz gut zu, sonst werdet ihr nachher sauer auf mich. Pass auf. Ich höre solche Sachen wie, ja, das ist mir so und so und so passiert, weil in meiner, was weiß ich, der Opa von meinem Großuropa, der war, was weiß ich, hat da irgendwas gemacht. Der war Esoteriker, der war Nazi, der war keine Ahnung was. Ich muss meine Vergangenheit reinigen und mich freisprechen von was weiß ich was. Da sind wiedergeborene Christen. Mit aller Ehre und Respekt, du darfst gerne deine Meinung haben, ich sage nur, was ich von der Bibel aus glaube. Es gibt Fälle, ja, wo gewisse Spuren zu entwurzeln sind. Es gibt solche Ausnahmen, die will ich nicht ausschließen. Aber lass mich diese Frage mit folgendem Statement von mir, von meinem Herz einfach beantworten. Ich werde glauben und glaube, dass Jesus teilt sich keine WG mit dem Finsternis dieser Erde. Jesus teilt sich kein WG und der Heilige Geist teilt sich kein WG mit der Finsternis dieser Erde. Wenn du einmal zu Jesus vom Herzen gekommen bist und dein Leben Jesus übergeben hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir und der Heilige Geist geht kein Kompromiss und wohnt in keine WG mit dem Teufel und seine Spuren. Und er sagt nicht, okay, ich bin in dem Raum, du bist in dem Raum, heute teilen wir die Küche, übermorgen die Küche gehört mir und dem Raum und übermorgen den Raum und die Küche und dann kannst du noch in den Klo und in 3 Wochen bist du ganz komplett raus. Nein, wenn Jesus drin ist, ist er drin und zwar in voller Pracht. Jesus reinigt uns von unserer Vergangenheit. Und es ist unsere Verantwortung, nicht in die Vergangenheit zurückzukehren. Jesus wischt uns rein, er befreit uns total von der ganzen Vergangenheit. Es ist aber unsere Verantwortung, nicht in die Vergangenheit zurückzurutschen. Es ist unsere Verantwortung zu verstehen und zu wachsen, dass ich frei gemacht worden sind. Wir haben ja gesungen, mutig komme ich vor dem Thron, frei gesprochen durch den Sohn und keine Ahnung, das Ganze. Glauben wir das wirklich? Oder hängen wir noch an Vergangenheitserlebnisse und trübselige Ereignisse, die vielleicht uns wehgetan haben? Und das tut mir echt leid, wenn das dir passiert ist, wenn Vätern, Mutter, Stiefeltern, Kollegen, Kameraden, Lehrer, wer auch immer, Männer, Frauen in dein Leben aufgetaucht sind, die dich dermaßen verletzt haben. Das tut mir leid. Das tut weh. Das ist nicht schön. Das weiß ich. Und ich habe schon einiges gehört. Und ich weiß, ich habe nicht alles im Leben gehört, aber ich weiß, und Menschen teilen mir immer wieder ihre schmerzhaften Geschichten mit, das bricht mir das Herz total. Aber wer wäre Jesus und Gottes Geist, wenn nicht der ist, der Herzen, zerbrochenen Herzen bindet und sie heilt und therapiert? Wer wäre Jesus, wenn nicht er, der uns wieder aufrichtet und jeden zerbrochenen Teil zusammenschweißt, viel besser als jeden Sekundenkleber und alles mögliche Kleber, was wir auf dieser Erde haben? Das wäre doch nicht er, oder? Unser Gott ist gut. Und Jesus, noch einmal, der Heilige Geist, der nimmt keine WG mit dem Teufel und mit seinen Finsternis zusammen. Ich möchte gerne das weiter bekräftigen. Weiter ein Bibelvers lesen. Diesmal gleich mit Rot, 1. Johannes 1, 5 und 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Jetzt pass auf, dass Gott Licht ist. Und gar kein Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Oh. Das ist ja hart, oder? Das sind ganz scharfe Worte des Apostels heute Morgen. Extrem scharf, richtig messerscharf. Das ist kein so Wischiwaschi-Evangelium und Liebe, Freude, Eierkuchen, hol mal dir heute in die Connect Church, dann Streicheleinheit und gut ist das. Nein, die Connect Church ist eine lebenverändernde Gemeinde und ich werde beantragen bei unserem lieben Hausmeister, dass er draußen, so wie bei Zigarettenschachteln, eine Warnung an die Wand schreibt, diese Gemeinde hat Nebenwirkungen, pass auf, wenn du benutzt. Und ich hoffe, dass Gottes Nebenwirkungen sichtbar werden in mein Leben, in dein Leben, in unser Leben als gesamte Gemeinde. Weil wie soll die Welt erkennen, dass wir seine Kinder sind, wenn wir nicht richtig maßgebend und maßgeblich beteiligt sind an der Weltveränderung. Das ist ja Hammer. So, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich habe schon erwähnt, Jesus bringt uns ins Licht. Er wischt unser Herzen rein. Er macht uns so passend gemacht für die Gegenwart Gottes. Stell dir vor, früher waren wir distanziert. Früher waren wir nicht fähig, Gott zu begegnen. Früher war ein Vorhang. Früher durfte nur einen hohen Priester, der Allerhöchste, und zwar einmal im Jahr in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart. Richtig, das ist so ein 100.000 Volt Raum. Wenn du einmal gesündigt hast und betrittst den Raum, bist du sofort ein toter Mann. Er durfte rein. Und heute haben wir dadurch, dass er das Lamm, der für uns geschlachtet worden ist, alle ein Zugang zum Gnadenthron der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen wischt er uns rein, was machen wir damit? Wir haben Gemeinschaft mit ihm und deswegen wollen wir aus eigener Überzeugung, nicht aus eigener Ermahnung mit dem Zeigefinger, hey du darfst das nicht. Sondern mein Herz freut sich, dies und jenes zu tun und nicht zu tun, weil ich Gott von ganzem Herzen liebe. Nicht, weil du darfst, so war mein Leben früher, so bin ich aufgewachsen, in einer ganz frommen Baptistengemeinde, wo sie richtig nur gut und heilig gemeint haben, wirklich. Und man vor lauter Verbote und erlaubten Sachen wächst man so mit dem Gefühl, hey, wir sind echt die heile Welt und die böse, dunkle Welt ist draußen. Wir tun und tun nicht, wir machen und machen nicht, wir wissen, was ein guter Christ und wie ein guter Christ zu sein darf. Und ich sag dir, das nenne ich mal selbstgemachte Gerechtigkeit, die ist sowas von religiös und teuflisch, die hat mit der Liebe Gottes gar nichts zu tun. Das tut mir leid für unseren Baptistenbund in Israel, die müssen sich auch reformieren. Sie brauchen dringend eine geistliche Reformation. Mit aller Liebe und Anerkennung und Ehre für die Männer und Frauen, die damals gepredigt und gemacht haben. Das hat mit der Liebe Gottes gar nichts zu tun. Gott liebt dich und Gott bringt dich aus dem heraus, wo du hereingerutscht bist. Und es ist ihm wichtig, dass wir in diese Wahrheit und in diesem Licht weiter wandeln. Warum? Wenn wir im Finsternis wandeln, denk immer dran, die beiden kommen in keine WG. So rutschen wir ins Finsternis wieder. Gott schließt die Augen. Er mag kein Finsternis. Er ist Licht in sein Wesen. Und er will, dass wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Nur haben wir uns bekehrt. Wir versuchen uns mit Jesus auf den Weg zu machen. Und wir machen immer wieder, ich habe den Fehler auch gemacht, deswegen werfe ich keiner was vor. Ich mache uns nur aufmerksam. In unserer Nachfolge zu Jesus gibt es einen gefährlichen Schritt, den wir tun können, nämlich ein illegales Gepäck mitzuschleppen. Dieses Bild wurde auf dem Weg nach Spanien gemacht. Das ist ein echtes Bild, das ist kein Fake. Nämlich hat jemand, ein Menschenhändler hat versucht, ein Kind zu schmuggeln. Und in diesem Bild hier seht ihr diese Koffer, Handkofferscanner am Flughafen. Und das Bild daneben, also das hat jeden Zeitung und jede Nachrichtenagentur berichtet. Okay? Ein Menschenhändler hat versucht, ein Kind in seinem Reisekoffer, in sein Handgepäck zu schmuggeln. Wie schlau ist er dann? War er zum ersten Mal am Flughafen, also ehrlich, in so einen Koffer ein Mensch zu schmuggeln. Andere bringen kleine Tigerchen mit und andere vom Nashorn, das Horn und was weiß ich was. Das ist schrecklich. Oder? Das ist ein illegales Gepäck, das ein Passagier versucht hat mitzuschleppen. Das ist schockierend, dass man mit Menschen so umgeht, oder? Das ist sowas von Menschen unwürdig. Das ist sehr krass. Oder nicht? Doch. Das ist sehr, sehr krank sogar. Das ist pervers. Das ist unter aller Kanonen, sowas zu machen. Wie kommt man überhaupt auf die glorreiche Idee, sowas zu machen? Aber es ist nicht viel anderes, wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen und illegales Gepäck in das Reich Gottes mit hineinschleppen, der aus unserem vergangenen Leben gehört, und wir tragen das wie im Rucksack und laufen mit dem. Das ist genauso pervers, das ist genauso dreckig, das ist genauso schrecklich, das ist genauso schockierend, das ist genau demotivierend, das ist genau nicht gottesgerecht und nicht gotteswürdig, das ist genau das Gleiche. Er bringt uns ins Licht hinein, er heiligt und reinigt uns voll, und wir entscheiden uns bewusst, altes Gepäck auf dem Rücken zu nehmen und mitzulaufen. Altes Gepäck wie Unvergebenheit. Zum Beispiel, warum sie haben mich verletzt. Okay, bei Frischbekehrten würde ich sagen, das ist vielleicht ein Prozess. Nach dem zweiten Gespräch mit dem Pastor soll das schon erledigt sein, dass man zum Thema Vergebung kam. Oder? Nehme ich mal an. Aber Menschen, die schon, ich sage jetzt mal, lange im Geschäft sind, die müssen sowas eigentlich längst begriffen haben, dass wir kein illegales Gepäck mitschleppen dürfen. Kein illegales Gepäck. Illegales Gepäck sind alte Süchten, die wir mitnehmen. Altes Gepäck oder illegales Gepäck sind alte Gewohnheiten, die nicht Gott gefällig sind. Die nehmen wir auch mit ins Leben. Und das ist schrecklich. Das ist nicht gut. Das ist genauso schrecklich wie das hier. Du versuchst, irgendwas zu schmuggeln, was nicht hinzugehört. Du versuchst, was durchzulassen, was nicht durchlässig ist. Und ich sage dir, bei meinen Israel-Reisen gibt es ein zentraler Vorbereitungstreffen für alle Mitreisende. Und da habe ich ein langes Thema, was ich die Leute, die mitreisen, auch vorbereite, was sie mitnehmen, nicht mitnehmen sollen, wie man mit allem umgeht und so weiter. Und dann gibt's einen Block extra über Sicherheit im Flughafen. Und dann gebe ich halt die Informationen dazu, und dann treffen wir uns immer um 19 Uhr am Flughafen in München, und dort vor Ort gibt es noch ein letzter Hinweis auf Handgepäck und Sicherheitskontrollen, wo ich die Mitreisenden auch ausfordere und bitte, schau bitte, dass keine Scheren drin sind, kein Nagelpfeiler, kein Strickzeug, das wird alles geschnitten oder geschmissen, keine Flüssigkeiten mehr als 500 und eine Zip-Tüte und so weiter und so fort. Es ist meine Verantwortung zu schauen, dass keiner sozusagen illegales Gepäck mit an Bord hat. Das darf nicht sein, das wird sofort geschmissen. Und ich glaube, Gott sehnt sich nach so einem, er scannt manchmal in unser Leben und sagt, hey, du darfst das nicht mitnehmen. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Und zwar, wer sich ein bisschen mit Thema Flieger und Fliegen und Sicherheit befasst hat, ist ja auch kein Geheimnis mehr, das ist schon seit ein paar Jahren rausgekommen, dass es sowas gibt. Es gibt die sogenannten Sky Marshals. Die Sky Marshals sind Polizisten, also eine Eliteeinheit, die sich darum kümmert, dass der Flug safe läuft, dass kein Mensch den Piloten entführt, in die Pilotenkabine geht. Die sind zivil angekleidet, aber die sind bewaffnet. Sie passieren jeden Sicherheitskontrolle, genau wie du und ich. Du kannst die nicht erkennen, die sind hochtrainiert. Und die sind aber für die Sicherheitsleute bekannt. Und sie schalten so, dass wenn sie durch diese Körperscanner, dass da gar nichts piepst und gar nichts passiert. Aber Gott will das auch nicht. Gott hat kein Geheim- und Undercover-Agenten, sondern er hat Kinder, die offensichtlich handeln und offensichtlich arbeiten. Jesus wusste, der will nicht. Schau mal da auf die Beine und am Rücken, der ist bewaffnet und hinten, ich weiß nicht, ob das eine Narbe oder ein Messer ist, weiter extra dazu, keine Ahnung. Aber so sieht ein Mensch in diesem Ganzrohr-Körperscanner am Flughafen in Frankfurt, habe ich solche Röhren schon erlebt. In München gibt es eine, wo du einfach zwischen Winde stehst und machst so. Und so sieht das dann aus. Die sehen alles, was Metall an dir ist. Aber Jesus möchte nicht, dass wir mit illegalem Gepäck in sein Reich wandeln. Sie dürfen das, das ist ihren Job, illegales Gepäck mit in Flieger nehmen. Sie dürfen das, die Sky Marshals dürfen das, das ist ihre Arbeit. Aber komm du einmal mit einer Waffe so zum Flughafen. Da bist du schneller verhaftet, als du atmen kannst, glaub mir, besonders in Israel. Und jetzt kommt das. Bist du bereit heute, ein illegales Gepäck abzugeben? Ich möchte gerne noch ein Bibelvers mit euch schauen. Und das ist die Verheißung. Ich lese einfach im Prinzip weiter, wo ich angefangen habe. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Vorher hieß das in dem Vers, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft, aber wir wandeln im Finsternis, ist ja keine Gemeinschaft und wir lügen. Jetzt aber, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Könnt ihr mal alle zusammen sagen, jeder Sünde? Jeder. Dankeschön, auch die von deinem Großvater, falls es irgend Spuren geben sollte. Jeder Sünde. So bitte, bitte, tu mir Gefallen, hör auf, im Sündenbewusstsein zu leben. Es ist gut, die Sünde zu erkennen, wenn man sie getan hat. Aber du bist nicht von Gott berufen, um einen Sünderbewusstsein zu leben. Du bist berufen, in dieser Gewissheit des Heils zu leben. Diese Vergebung, diese Gnade, die dir und mir durch das Kreuz widerfahren ist, das ist Jesus. Wir leben nicht unter Verdammnis. Und ich kann jetzt 1000 Bibelstellen noch dazu geben, wie es gibt kein Verdammnis über die in Christus und so weiter und so fort. Ich wiederhole noch einmal. Es gibt manche Sachen, die man brechen muss. Ja? Aber du bist nicht immer einer bei denen, was immer was brechen muss. Ich habe so von einer Gruppe gehört, haben mir Geschwister erzählt, dass sie zu einer Gruppe mal gehört haben von Gläubigen und Wiedergeborenen und so. Und dieses Thema Befreiung war ein intensives Thema bei dem. Und die haben jedes Mal, wo sie sich getroffen haben, einander vor irgendeinem Geist befreit. Und wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wahrhaftig was? Also bitte hör auf mit dieser, ich nenne sie mal Halluzinationen. Tut mir leid. Okay, also Geistliche. Ihr versteht schon. Musst du nicht, du bist frei. Jesus hat dich teuer gekauft. Hey, du bist frei, das ist doch cool, oder? Ja, du bist frei. Er reinigt uns, das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut seines Sohnes, der Preis war hoch, der Preis ist bezahlt, der Preis war das Kreuz, das Preis war Jesus. Am Kreuz und im Grab 3 Tage lang. Damit wir befreit werden, damit wir gereinigt und geheiligt werden, damit wir nicht mehr unter die Ketten des Teufels, das heißt, er kam, um zu befreien all die, die vom Teufel gekidnappt werden. Die Frau mit dem kaputten Rücken, 18 Jahre lang hieß das, sie war gefesselt, gefangen genommen, gekidnappt von dem Teufel. Und Jesus hat sie freigemacht. Halleluja. Er macht Gefangenen frei. Er macht Sünder sündlos. Und das ist sein Herzschlag. Ich muss immer an diesem Gelähmten, der in Kapernaum von 4 runtergelassen worden war. Und der Jesus sieht ihm eigentlich das Wunder an sich, dass sie den Dach geöffnet haben und lassen den Mann runter. Und Jesus spricht ihm sofort, deine Schuld ist dir vergeben. Denk dran, die Juden haben damals chronische Krankheit mit Sünde in die Familie und Erbsünde von den Vätern und Großvätern und so. Und Jesus sagt einfach, hey, deine Schuld ist dir vergeben. Steh auf. Moment mal. Wer ist denn der überhaupt, dass er Schuld vergibt? Das kann nur Gott. So haben die Menschen um ihn herum gedacht. Und damit er ihnen das beweist, dass er Gott und Schuld vergeben kann, sprach er zu den Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf und ging umher, heißt das in der Bibel. Er hat nicht angefangen zu sagen, Moment mal, wir müssen mal schauen, wo deine Sündspur hinführt. Ist das in Afrika entstanden oder in Paris? Oder war das, weil deine Mama, deine Oma geflucht hat damals? Nein, deine Schuld ist dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Halleluja. Wenn Vergebung hineinkommt, kommt auch Freiheit. Wenn Jesus hineinkommt, kommt auch Freiheit. Ich muss an die Ehebrecherin denken, die von den Juden zu Jesus gebracht worden war. Wo sind die, die dich verurteilen wollen? Oh, die sind gar nicht hier. Okay, ich verurteile dich nicht. Jesus, pass auf. Jesus sagt, ich reinige dich jetzt, aber geh und sündige nicht mehr. Ich mache was an dir, geh nicht zurück in das alte Schlamm hinein. Ich mache das, was du nicht machen kannst und du passt auf dich auf. Halleluja. Und wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Bis zum Kreuz. Der Mann neben ihm, einer listert, schaka, weg damit, einer tut Buße. Am Kreuz, kurz vor dem Sterben. Und Jesus fing nicht an, okay, lass uns erstmal Lebensbereinigung machen. Punkt Nummer 1, hast du mal Pornos geschaut? Ja, nein, wie viel war das homogen, war das heterogen, was war das Dings, was das Ganze, war das lesbisch, war das nicht lesbisch, keine Ahnung was. Punkt Nummer 2, hast du mal Drogen genommen, was war das, Joint, Heroin oder Koks oder was war das, Crystal Meth. Punkt Nummer 3, hast du Flucht? Hey, was für ein Schrott ist das, tut mir leid, mein Herz ist gerade total verärgert. Entschuldigung, Jesus befreit uns nicht nach Listen. Jesus befreit uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Listen sind gut zur Orientierung. Ja, die helfen uns. Ich habe sie auch benutzt und ich werde sie jede Zeit benutzen, wenn das mir hilft. Und wenn das mein Seelsorgeempfänger hilft. Wenn man sagen, gibt es Festungen und die Leute haben keine Ahnung von Festungen, zeig ihm eine Lebensbereinigungsliste, warum nicht? Und sag, schau mal, damit meinen wir, gab es Hass, gab es Fluche, hast du Pornos geschaut, hast du dich mit Esoterik beschäftigt, gab es dir, ist es okay zur Orientierung, ist es okay, um gewisse Verständnis bei Menschen, die das nicht verstehen, zu bringen, alles okay, bitte benutzt, wenn das hilft, ist das kein Problem, aber bitte glaub nicht, weil du diesem Papier gefüllt und Kreuze gefüllt sind, dass Menschen frei werden. Das hilft dir zu erklären, was Sache ist, nicht für dich als Gläubiger und Betender, sondern für dein Gegenüber. Es ist okay. Aber Jesus spricht nur ein Wort und wir werden frei. Jesus spricht ein Wort und wir werden frei. Und das ist das, was ich hier nenne, die beste Transformation aller Zeiten. Und diese Transformation gibt's auch in der Bibel schon längst. Und ich habe schon zigmal darüber berichtet. Lass uns das noch einmal kurz zusammenschauen. Epheser 5, 8. Denn einst wart, Vergangenheit, ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Einst, vor die Bekehrung, wart ihr Finsternis. Bevor du Jesus kennengelernt hast, bist du im Finsternis gewandelt. So, und jetzt, ihr Lieben, wenn ihr mit euren Freunden, die nicht wiedergeborene Christen sind, redet, Beziehungen habt, Gemeinschaft pflegt, Gespräche führt, bitte, 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 sei so lieb, sei so gnädig, sei so himmelsvoll und denk daran, deine Freunde haben keine Ahnung von den christlichen Maßstäben, erwarte sie bitte auch nicht von ihnen, sondern lebe du sie vor, dann lernen sie was. Sie erwarten, du kannst nicht erwarten, dass es dein Nachbar, der nicht gläubig ist, sein Kind sagt, hey, geh nicht im Urlaub mit deiner Freundin, weil ihr nicht verheiratet seid. Das ist für sie normal, dass die gehen und sprichst nicht dagegen. Verstehst du, was ich meine? Aber du kannst Maßstäbe setzen, indem du dein Kind das nicht tun lässt und du erklärst deinem Nachbar, hey, wir glauben an die Heiligkeit der Ehe. Zum Beispiel. Aber die verstehen von der ganzen Bibel Bahnhof, glaub mir. Unser Leben erklärt ihnen das Evangelium. Ein berühmter Evangelist hat einmal gesagt, hey, evangelisiere, pass gut auf, evangelisiere alle Zeit und benutz Wörter, wenn notwendig. Evangelisiere alle Zeit und benutz Wörter, wenn notwendig. Das ist unser Leben, das ist Christus live und in color. So, eins wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Schau, dass ihr im Licht wandelt, als Kinder des Lichts. Halleluja. Was für eine Adoption. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Er macht diese Transformation. Und wir wandeln und wachsen in diese Transformation. Halleluja. Er macht das. Und wir dürfen drin wandeln. Wie sieht diese Transformation aus? Ich habe versucht, das irgendwie zusammenzufassen. Das ist sehr schwierig, das ist fast die ganze Bibel durch. Aber die präsenteste Bibelstelle für uns. In ihm sind wir ganz neu gemacht, das Alte ist vergangen. 2. Korinther 5, 17 bis Ende. Diese Bibelstelle habe ich schon fast jeden zweiten, dritten Predigt erwähne ich diese Bibelstelle. Und das ist, damit wir verstehen, Freunde, wir sind neu gemacht. Und jetzt sagst du mir mal, bitteschön, wenn du zu Jesus kommst mit deiner Vergangenheit, wie sie aussah, mit allen guten und weniger guten Zeiten, mit allen Stärken und zwischen positiven, negativen, was auch immer. Wenn der Apostel uns lernt, ist jemand in Christus, ist da eine neue Schöpfung? Wie viel Prozent sind wir eine neue Schöpfung? Vielleicht 50%? Oder 70? Wie viel? 100, mindestens. Mindestens 100%. Denk immer noch dran. Der Heilige Geist nimmt kein WG mit der Finsternis dieser Erde. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. So, du musst ein bisschen von diesem leckeren Jesus abschlecken und merken, wie süß und wie lecker er ist und einfach ein Feuer in dein Herz hier reinkommen und sagen, wow, Jesus, ich will für dich leben, ich will dir nachfolgen, du schmeckst so gut, ich will bei dir für immer sein. Das ist das, was David gesagt hat, ein Verlangen hat mein Herz, Gott, einfach in deinem Hause zu sein, für immer da, also für immer und ewig, für alle Zeit, wieso Gott schmeckt. Das heißt ja, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Er denkt nicht mehr an unsere Schuld. Das sollten wir auch nicht tun. In diese Bibelstellen von Jesaja sagt das, dass er gedenkt unsere Schuld oder das Schuld seines Volkes nicht mehr und versinkt das in die Tiefen des Meeres. Andere Übersetzungen sagen, in das Meer der Vergessenheit. Also er will nicht mehr drüber reden, über dein und mein Schuld. Deswegen bitte, bitte, mein Anliegen heute an dich, bitte mach einen Cut und trenn dich von der Kram deiner Vergangenheit. Sie gilt nicht mehr für dich, wenn du in Jesus bist. Bitte löse dich von deiner Vergangenheit. Sprich dein Herz frei, sag Jesus, meine Vergangenheit gehört dir. Warum kaue ich wieder keuen, heißt das bei den Kuhen, stimmt? Und bei den Ziegen, die essen was, dann holen sie das irgendwie auf eine magische Art und Weise wieder ins Mund kauen, schlucken wieder und das paar Mal, oh wie lecker, Spinat. Also die sind auch so unfreundlich für die Lebewesen, Pflanzen, sowas, die Tiere sind einfach zum Töten, oder? Sie beschädigen die Lebewesen, Pflanzen. Einfach unglaublich. Also ich bin Naturschützer und Pflanzenschützer und ich möchte keine Tiere mehr auf die Pflanzen sehen. Fertig, aus. So, weg damit. Ja, was weiß ich. Das sagen ja die ganze naturbewussten Menschen, Tiere, nein, killen, nein, die essen, die fressen, die tun, aber die Pflanzen sind auch Lebewesen, haben wir ja gelernt. So. Ja, Gleichberechtigung, oder? Hallo? Alle sind Lebewesen, oder nicht? Also, Hamas, wählt ihr mich zum Bürgermeister in Ulm? Herrlich. So, Gott denkt nicht an unsere Vergangenheit. Er schmeißt das weg, das interessiert ihm so gut wie gar nichts. Er gedenkt das nicht, er vergisst das total gerne. Ich wiederhole das noch einmal. Gott will nicht, dass unsere Vergangenheit uns fesselt und uns zu geistlicher Lähmung führt. Möge der Herr uns von einer geistlichen Lähmung heute ausholen. Was du diese geistliche Lähmung entsteht dann, wenn ich einfach eben an meiner Vergangenheit klemme. Ich habe Jesus, das Licht der Welt, erfahren. Das Licht Gottes lebt in mir. Und ich sage nochmal, ich möchte es nicht vermindern, verkleinern, doof sprechen, überhaupt nicht. Besonders, wenn du misshandelt oder missbraucht worden warst von Eltern, Stiefeltern, Lehrern, Mitschülern, mit wer auch immer. Und soweit ja bis auf sexuelle Misshandlungen und Missbrauch. Es ist dämlich, Freunde, es ist schmerzhaft. Das weiß ich und das möchte ich nicht kleinreden, noch einmal. Aber noch dämlicher ist und schmerzhafter ist, wenn wir einen Befreier haben und einen Heiler haben, der in uns lebt und wir heulen immer noch über die Vergangenheit. Heilung ist möglich, auch für schwer verletzte Menschen. Es tut mir leid, dein Schicksal ist es nicht schön. Noch einmal betone ich, du hast auch mein Mitgefühl, aber du hast auch meinen Mitwunsch zur Heilung. Du hast auch meinen Mitwunsch für innere Freiheit. Und bitte noch einmal, mir ist ganz, ganz wichtig, wenn du ein Christ geworden bist, und du bist nicht jetzt begnadet wie in meinem Fall, ich bin ganz liebevoll im christlichen Elternhaus aufgewachsen, die Glaube war da, die Lieder waren da, Jesus war jeden Tag da und. Ich weiß, es gibt anderen, die es nicht hatten, die sind einfach irgendwo normal in einer säkulären Familie aufgewachsen und ihr hattet nicht diese Gnade gehabt und ihr hattet vor eure Bekehrungen einiges an vielleicht Sachen auf die Beine gestellt, die nicht so toll waren. Fehler mit Männern, mit Frauen, mit was weiß ich, was auch immer, ist mir egal. Ihr kamt zu Jesus. Ihr habt Jesus aufgenommen. Vorher hieß das, wir haben im Finsternis gelebt. Also, die Maßstäbe der Bibel haben genauso wenig für dich eine Rolle gespielt und deswegen hast du auch nicht gemäß Gottes Wort gehandelt. So, bitteschön, verurteile dich nicht für deine Vergangenheit, die Jesus bereits vergeben hat. Es bleiben ja gewisse Konsequenzen, mit denen wir leben müssen, aber unsere Schuld zählt nicht mehr. Unsere Schuld gilt nicht mehr vor ihm. Er beurteilt uns nicht wegen unserer Fehler. Aber gewisse, manche Fehler haben Konsequenzen, sichtbare Konsequenzen, mit denen wir leben müssen. Und dennoch, trotz dieser Konsequenz, sind wir mit Gott versöhnt. So nach dem Motto, wenn der 13-Jährige zu dir nach Hause kommt und sagt, Mami, ich bin ein bisschen schwanger, es ist ein Fehler, aber das Kind will man ja nicht abtreiben. So, dann ist deine Tochter mit 14 eine Mama. Die Konsequenz ist da, irgendwann mal fuhr sie der Heilige Geist zur Buße und dann tut sie auch Buße und liebt Gott von ganzem Herzen, aber das Kind ist immer noch da. Versteht ihr? Also das ist jetzt ein sehr, sehr scharfes Beispiel, aber dass ihr versteht, was ich meine, mit manchen Konsequenzen muss man halt, die bleiben, aber die Vergebung und die Gnade Gottes gilt für unser Leben. Deswegen solltest du vor deiner Bekehrung in Sachen in dein Leben angestellt hat, Sachen getan hat, wo du jetzt als Kind Gottes weißt, die sind nicht in Ordnung gewesen, geh nicht zurück in dieser Schlamm. Alles okay, die Vergangenheit zählt nicht mehr. Du bist frei. Jesus hat schon dafür bezahlt. Und diese Vergangenheit, die kann uns fesseln und zu einer geistlichen Lähmung bringen. Wenn wir nur ständig an der Vergangenheit rumkauen und heulen und oh je, und die haben mich verletzt und die haben mir getan und die haben mir... Hey, es gibt viel mehr im Leben, als nur die Vergangenheit anzuschauen. Es gibt Zukunft. Der Apostel Paulus sagt, keiner legt seine Hand auf den Pflug und schaut nach hinten. Stimmt's? Kein Soldat, der rekrutiert zum Kämpfen wird, macht, was er will, sondern er tut das, was sein Kommandant sagt. Warum? Damit er ihm gerechtfertigt ist. Und kein Spieler gewinnt einen Pokal, wenn er nicht gesetzgemäß gespielt hat. Was für eine Sportarten sie damals hatten vor Christus. Ja, Hammersache. Komm mal mit nach Israel, steh mal in Caesarea Maritima, dann erklären wir alle Sportarten, die mal da waren. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Aber wir wollen es in eine geistliche Lähmung wandeln. Und hier komme ich zu dem Schlüssel. Eigentlich die ganze Predigt kreist sich um die zwei Verse, die jetzt kommen. Und mit denen möchte ich so langsam zu Ende kommen. Pass auf. Ich möchte dir gerne helfen heute. Öffne mal kurz dein Herz und sag, Herr, hilf mir. In 1. Mose 41, 51, 52 lesen wir von Josef, der eigentlich ein sehr dämliches Leben hatte. Seine Brüder haben ihn verkauft, in den Brunnen geschmissen. Sie haben dem Vater gelogen, sie haben ihn in eine Sklaverei geschickt. Dann wegen Lüge und Lügzeugen wanderte er mehrere Jahre im Gefängnis. Also dämlicher kann ihm nicht gehen. Und irgendwann mal hat Gott ihn rausgeholt. Und dann sagt er Folgendes. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, also Manasse auf Hebräisch. Denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Der Herr hat mich vergessen lassen, das Haus meines Vaters und die ganze Mühe und die ganze Elend. Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar, nicht furchtbar, sondern fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Kuckuck. Wow, Josef, das ist ein Kerle, du. Hey, der hat so viel Schmach gelitten. Der hat so viel Niederlagen gehabt. Der war richtig auf das Übelste behandelt von seinen Geschwistern und von seinem Volk und in der Sklaverei und. Und irgendwann switcht Gott bei ihm und stell dir vor, Josef hockt im Gefängnis und das war richtig, richtig jahrelang und sagt ihm, Herr, du hast mir hierher gebracht, was hast denn du dann mit mir vor? Was ist dein Plan mit mir? Und Gott schaut ihm im Gefängnis und sagt, hey Bruder, das ist genau der Plan, du bist mittendrin. Haha, das ist genau dieses meine Plan für dich, du bist mittendrin. Und mittendrin holt ihm Gott aus dem Gefängnis raus und Josef bekommt Kinder und nennt den einen Manasse, also der Vergessliche oder der vergisst und loslässt. So bedeutet das vom Hebräischen. Und er sagt hier, Gott ließ mich vergessen, alle Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Ich habe hinter mir gelassen, wie meine Brüder und meine Schwestern mich verkauft haben. Ich habe es hinter mir gelassen, wie sie mich in der Sklaverei verkauft haben. Ich vergesse das, wie ich hier wie ein Depp gearbeitet habe. Und ich vergesse, wie ich im Gefängnis einfach wegen falscher Zeugenaussage gelandet bin, für ein Schulden, ich nicht getan habe. Und sitze da ein paar Jahre. Ich lasse das Ganze hinter mir. Und der zweite Sohn, Ephraim, der Fruchtbare oder Fruchtbringende. Und er sagt, weil Gott mich fruchtbar gemacht hat in dem Land meiner Freude, in dem Land meines Sieges, nein, im Land meines Elends. Mein Freund, wenn du das sehen willst, musst du anfangen. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten von einer geistlichen Alzheimer gesprochen und dann habe ich darauf hingedeutet, dass wir manchmal die Güte Gottes in unser Leben vergessen. Stimmt's? So. Es gibt aber Teil 2 von dieser Alzheimer. Es gibt eine positive geistliche Alzheimer. Wenn wir unsere dämliche Vergangenheit vergessen, hinter uns lassen, so wie Josef getan hat, und sagen, Herr, du schenkst mir einen Geist von Manasse, wie auch immer ihr sagen wollt, so dass ich vergessen kann, was im Hause meines Vaters passiert ist, und du schickst mir einen Geist Ephraims, dass ich fruchtbar werden kann im Land meines Elends. Halleluja. Ich hoffe, dass es heute Morgen Menschen gibt, die fruchtbar werden wollen im Land ihres Elends. Wenn du in einem Elendland stehst, heute ist dein Tag. Heute ist der Tag, wo du sagst, wow, danke Herr, ich mache Punkt, ich fange an, positive Alzheimer zu haben und vergesse das, was mir passiert ist. Ich gebe es dir in deine Hände und du fängst an, ein neuen Geist und neuen Leben, Herr, gibst du mir, dass ich anfange, fruchtbar zu werden. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Möge mein Gott dir ein Manasse-Geist geben heute Morgen, dass du einen Punkt in dein Leben machen kannst, dass du Nein sagst zur geistlichen Lähmung, dass du Nein sagst zu diesen Schmerzen der Vergangenheit, die dich so niederdrücken in den Staub, und zwar jeden Tag mehr. Fang an, nach oben zu schauen und sag, Herr, ich möchte einen Ephraim-Geist über mein Leben haben. Ich möchte anfangen, fruchtbar zu sein in diesem Elendland. In meiner Schmerz möchte ich geheilt werden, weil du mein Heiler bist, Herr. Halleluja. Freunde, das ist unser Gott. Kommen wir zum Ministry Time. Zwei, drei Fragen habe ich mitgebracht, wie immer. Inwiefern ist mir mein Lichtsein bewusst? Wie weit leben wir dieses Licht mit Jesus, so wie Jesus Licht der Welt ist und er will, dass wir Licht sind und im Licht wandeln? Inwiefern ist das wahr in unser Leben? Inwieweit praktizieren wir das? Weißt du was? Es gibt ein biblisches Geheimnis dafür. Die Bibel sagt, wenn du deinem Feind ein Glas Wasser mit im Namen Jesu gibst, weißt du, was passiert? Du sammelst glühende Kohle auf seinen Kopf. Und wer mal mit Wasserpfeife sich beschäftigt hat, weiß, wie heiß die Kohle ist, auf dem Kopf sein soll. Und wenn ich von meinem Grill ein paar Briketts oder ein paar Kohle nehme und sie dir auf dem Kopf stelle, dann tut das richtig weh. Du kannst darunter sogar sterben. Das ist nicht lustig. Das ist, was weiß ich, bei 100 Grad. Heiß, wenn nicht sogar 1000, ich weiß jetzt nicht, wie heiß die Kohle sein kann. Du kannst ruhig mir ein paar Tönchen geben, das tut meine Seele gut. Ich brauche das gerade. So, dass Ephraim sich anfängt zu bewegen hier. Halleluja. Inwiefern ist das uns bewusst, dass wir Licht sind? Inwiefern ist das Realität in unser Leben und Wahrheit? Dass wir im Gotteslicht wandeln, dass wir verstanden haben, wir haben das Licht des Lebens in Jesus. Und denk dran, Licht ist das Notwendigste fürs Überleben. Wer an mich glaubt, wer mir nachfolgt, der hat das Licht des Lebens, Jesus in dir, ist das, was du brauchst, um zu überleben, um zu leben überhaupt. Welches illegalen Gepäck trage ich noch mit mir? Du hast dein Leben Jesus gegeben. Untersuch mal dein Gepäck, was du auf dem Rücken schleppst. Was habe ich von meiner Vergangenheit mitgebracht und mitgenommen im Gottesreich? Übrigens, dass du das machst, das heißt nicht, dass das legal ist. In Gottes Augen. Dass du es mitschleppst, heißt nicht, dass das willkommen ist. Aber Gott ist so geduldig und gnadenvoll mit uns. Gott wartet auf uns, er ist so ein Gentleman. Wenn Jesus heute Morgen hier stehen würde und sagt dir, okay, Freunde, ich gebe euch heute eine Gelegenheit, euer illegales Gepäck niederzulegen. Was würdet ihr hier vor dem Altar vor Jesu Füßen legen? Nicht meine, nur die Vorstellung. Was werdet ihr hier vor seine Füße legen? Welche Ketten sollen heute fallen, verstehst du? Meine letzte Frage und Ermutigung an dich. Heute bete ich, dass Jesus mich folgende Schuld bewusst sein